Ich habe hier ein Glas mit Bienenhonig mitgebracht. Ich liebe Honig. Und ich habe am liebsten den Honig, der nicht gleich vom Brot herunterläuft, sondern der etwas viskoser ist, der also sehr zart ist zum Streichen auf das Butterbrot. Und Honig erinnert mich immer auch wieder an meine Kindheit. Und weshalb wohl? Weil es Honig immer am Sonntag gab. Und es gab ihn meistens zusammen oder fast immer zusammen mit einem feinen Sonntagszopf, den meine Mutter damals gebacken hat. Und ich habe beides unglaublich gerne und ich weiß noch, wie ich mich praktisch jedes Mal riesig darüber gefreut habe, auf diesen Sonntagmorgen mit Sonntagszopf und einem feinen Bienenhonig. Das hat sich bis heute nicht geändert, zumindest also die Freude darauf. Was sich aber geändert hat, ist, dass ich heute auch unter der Woche einmal etwas Honig auf meinem Butterbrot habe. Und so wie es mit dem Honig ist, so ist es auch mit den Sonntagskleidern. Ich mag mich auch erinnern, dass meine Eltern damals viel Wert darauf gelegt hatten, dass wir am Sonntag etwas schönere Kleider anzogen. Die neuen Hosen und nicht die durchaus verdreckten Schuhe, die Wächtigschuhe, sondern die Sonntagsschuhe. Genau, Sonntag war auch etwas Spezielles, was die Kleidung betrifft. Und so ging ich damals dann in den Gottesdienst oder in die Sonntagsschule und dort habe ich auch beobachtet, dass andere Menschen das auch so getan haben. Schöne Menschen, die sich wirklich schön angezogen haben, anders als eben unter der Woche. Und auch hier hat sich etwas geändert. Ich ziehe mich nicht nur am Sonntag schön an, sondern gönne es mir auch mal unter der Woche ein Hemd oder etwas speziell Schönes anzuziehen. Und genau wie damals, genau das habe ich noch vergessen, manchmal durfte ich sogar etwas Schäl in meine Haare tun am Sonntag. Heute gehört der Schäl oder der Haarwachs zu meiner Standardausrüstung für meinen Alltag. Und wenn mich damals jemand gefragt hätte, Micha, was macht für dich der Sonntag aus? Was ist speziell an diesem Tag? Dann hätte ich vermutlich Folgendes gesagt. Es gibt Sonntagszopf, es gibt Honig, ich ziehe mich schön an, wir gehen in den Gottesdienst. Am Mittag haben wir öfters mal Besuch zu Hause und am Nachmittag, da müssen wir immer mit unseren Eltern spazieren gehen. Vielleicht geht es dir auch so oder ging es dir so. Aber diese äußerlichen Merkmale, die haben sich im Laufe der Zeit, zumindest bei mir, zum Teil sehr stark verändert bis zum heutigen Tag. Bei dir vielleicht auch. Und bei mir persönlich hat es unter anderem auch damit zu tun, dass ich heute Pastor bin. Und durch das hat der Sonntag sowieso noch einmal eine spezielle Bedeutung für mich bekommen. Aber andererseits, und das betrifft uns alle, leben wir auch in einer Zeit, in der viele Unterschiede gleich gemacht werden. Eine Zeit, in der Übergänge verschmelzen und Grenzen an verschiedenen Orten verschwinden. Nehmen wir zum Beispiel das Einkaufen. Früher, da konnte man Montag bis Freitag zu gewissen Zeiten einkaufen, am Samstag nur noch bis 4 Uhr nachmittags und am Sonntag waren alle Läden inklusive Tankstellen-Shops geschlossen. Heute ist es anders. Man hat längere Öffnungszeiten. Am Samstag kann ich zumindest hier im Aldi oder Lidl bis 20 Uhr einkaufen. Und die Tankstellen-Shops, die haben auch sonntags geöffnet. Und dann natürlich die ganze Online-Welt. Da kann ich 24 Stunden im Tag, 7 Tage die Woche einkaufen, dann wann ich möchte. Und wir bleiben beim Einkaufen. Der saisonale Einkaufswagen oder die saisonalen Unterschiede im Einkaufswagen, die sind mehrheitlich verschwunden. Auch im Winter kann ich Sommergemüse oder tropische Früchte kaufen. Und obwohl es heute wieder im Trend ist, saisonal und regional einzukaufen, hat sich hier einiges verändert an Möglichkeiten, die ich habe. Auch der Fernseher. Gute Filme liefen jeweils am Wochenende. Und den Krimi, den gab es immer am Sonntagabend. Der Krimi-Sonntag ist zwar geblieben, aber mit der heutigen Möglichkeit von Replay-TV kann ich meinen Krimi, meine Soap, meinen guten Film dann schauen, wenn es mir gerade passt. Im Bereich der Arbeit und Freizeit sind die Grenzen auch allmählich am Verschwinden. In manchen Berufen vermischt sich die Arbeit vermehrt mit dem Privatleben, mit der Freizeit. Sie fließen ineinander über und man kann sie oftmals nicht mehr gut voneinander halten, wo früher noch eine striktere Trennung war. Besonders auch jetzt mit den vermehrten Homeoffices bewegen wir uns immer mehr dorthin. Und ein letztes Beispiel. Meine Beobachtung ist, dass das Streben nach Leistung und Erfolg auch im Privaten Einzug gehalten hat. Wenn ich heute laufen gehe, also Rennen gehe, dann geht es nicht mehr primär einfach ums Laufen oder ums Draußensein, sondern ich zeichne meinen Lauf mit meiner GPS-Uhr auf. Ich bewege mich im optimalen Pulsbereich und vergleiche sie anschließend mit anderen Läufen oder mit meinen Lauffreunden, die gleiche Strecke absolviert haben. Oder beim Essen geht es nicht immer primär um den Genuss, um das Miteinander, sondern darum, wer das ausgefallenste Menü kochen kann. Grenzen verschwinden, Unterschiede werden gleich gemacht. Wenn ich will, so kann ich jeden Tag fast alles tun und fast alles machen. Die Arbeitstage oder der Werktag unterscheidet sich nicht mehr groß vom Wochenende und dem Sonntag. Und es gab auch eine Zeit im Volk Israel, in der sich die Tage kaum voneinander unterschieden. Es war eine Zeit, in der die Nachkommen von Josef in Ägypten als Sklaven unterdrückt wurden. Sie mussten 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr arbeiten, hart arbeiten. Kein Wochenende, keine Ferien, Arbeit ohne Unterbruch. Alle Tage waren gleich, gleich mühsam und gleich anstrengend. Heute sind wir als Nation zwar keine Sklaven, die von anderen Menschen oder einer anderen Regierung gehalten werden, aber dennoch gibt es Dinge, die uns unfrei machen. Und paradoxerweise ist es oft unsere Freiheit zu wählen oder die große Anzahl an verfügbaren Möglichkeiten, die es uns erschweren, uns zu entscheiden, beziehungsweise Unterbrüche in unserem Alltag zuzulassen. Und ich glaube, einer der Gründe liegt darin, dass wir Angst haben, gute und spannende Dinge in unserem Leben zu verpassen. Oder aber wir sind uns dessen gar nicht bewusst, wir denken gar nicht bewusst darüber nach und werden so vom aktuellen Zeitgeschehen einfach mitgetragen. Zurück zum Volk Israel. Als Gott sein Volk dann durch Mose auf eindrückliche Weise aus dieser Sklaverei befreit hat, hat Gott sehr bald etwas Wichtiges angeordnet. Er hat dem Volk Israel das Sabbatgebot gegeben. Und wir lesen da miteinander im 2. Mose Kapitel 20. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist dein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Wie mag dieses Gebot wohl in den Ohren dieser Israeliten getönt haben, die über mehrere Generationen hinweg als Sklaven diesen Frondienst geleistet hatten, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Der Sabbat war und ist ein riesiges Geschenk Gottes an uns. Die Israeliten lebten nun nicht mehr als Sklaven unter dieser ägyptischen Herrschaft, sondern sind nun freie Menschen, die nicht mehr jeden Tag so hart arbeiten müssen. Und das war eine großartige Botschaft für dieses Volk und war auch insofern etwas Revolutionäres, weil man es damals gar nicht kannte. Weil kein anderes Volk um Israel herum so etwas praktizierte, so war der Sabbat auch ein Zeichen, sowohl für die Freiheit, aber auch für die Zugehörigkeit zu diesem Gott. Das Volk Gottes hatte diesen Sabbat gefeiert. Und Gott schenkt uns damals wie heute freie Zeit, die wir ohne schlechtes Gewissen über das noch Unerledigte genießen dürfen. Und Gott stellt dieses Sabbatgebot in den Zusammenhang mit seiner Schöpfung und begründet es auch damit. Über welchen Zeitraum nochmal hat Gott die Welt geschaffen? Waren es jetzt 6 Tage oder waren es 7 Tage? Wir schauen kurz in den Anfang der Bibel hinein. Dort steht in 1. Mose Kapitel 1 und 2. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der 6. Tag war vergangen. So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den 7. Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Also, die Vollendung der Schöpfung geschah am 7. Tag. Ohne den Sabbat, ohne diesen Ruhetag, wäre die Schöpfung nicht komplett. Und der Ruhetag gehört nicht nur zur Schöpfung dazu, sondern er ist die Krönung der Schöpfung. Das geht aus diesem Text hervor. Und stell dir mal vor, dass du selber an einem Projekt dran bist. Vielleicht in deiner Schule, vielleicht bei deiner Arbeit oder auch zu Hause. Vielleicht schreibst du gerade deine Maturaarbeit oder du bist mit dem Finanzabschluss deiner Firma beschäftigt oder du baust gerade dein Haus um oder bringst die Herbstdeko bei dir zu Hause an. Verschiedene Projekte. Und jetzt, was ist das Schönste an diesem Projekt? Etwas vom Schönsten ist bestimmt der Weg dorthin, damit man das umgesetzt hat. Aber ich glaube, das Schönste ist doch, wenn man das Projekt abgeschlossen hat, wenn man sein Ziel erreicht hat, wenn man diese Herbstdeko genießen kann, wenn man die Arbeit abgeben kann, wenn man sich über das neue Haus, das umgebaute Haus freuen kann. Weil dann kann man es genießen. Man hat etwas geschafft, man hat etwas erreicht. Und ohne Pause gäbe es keine Würdigung dieser Arbeit, die ich geleistet habe. Beim Innehalten und Zurückschauen kann man sich über das Geleistete freuen. Und genau darum, im Betrachten und im sich Freuen, wird die geleistete Arbeit eben gewürdigt. Und darum geht es. Der Sabbat, der gehört zur Kultur des Himmels. Und diese Kultur, die darf und soll auch jetzt schon gelebt werden. Deshalb lautet unsere Predigtserie auch, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Sabbatkultur entscheidend ist für ein gelingendes Leben. Und ich glaube, dass wir diesen Sabbat, diese Sabbatkultur heute im 21. Jahrhundert wieder aufs Neue entdecken und neu lernen müssen. Zumindest für meine Generation. Wenn wir mal etwas näher hinschauen auf diesen Begriff, dann wird das Wort Shabbat, das hebräische Wort, mit Aufhören, mit Nachlassen übersetzt. Und Aufhören, das ist kein passiver, sondern ist ein aktiver Begriff. Aufhören, von der Arbeit zu ruhen, das ist ein Akt. Ich falle nicht in ein Ruhen hinein, sondern ich tue Ruhen. Das ist etwas, das ich tun muss. Und mir persönlich gefällt im Zusammenhang mit dem Sabbat das Nomen unterbrechen. Und deshalb habe ich auch diese Predigt mit die Kraft des Unterbrechens überschrieben. Ganz bewusst auch nicht die Kraft des Abschließens. Denn anders als Abschließen macht Unterbrechen nämlich deutlich, dass ich zu einem Endpunkt komme, selbst dann, wenn meine Arbeit, meine wöchentlichen Tätigkeiten oder meine To-Do-Liste noch nicht fertig oder abgehakt ist. Und ich glaube, dass dies ein entscheidender Punkt ist, dass wir es immer wieder lernen, Unterbrechungen zuzulassen, uns unterbrechen zu lassen, selbst dann, wenn nicht alles fertig ist. Wenn es uns gelingt, diese gottgewollten Unterbrechungen in unserem Alltag aktiv zu gestalten, dann wird uns das zur Kraft und zum Segen werden. Dann geht diese mathematische Gleichung wieder auf, dass ich eben in 7 Tagen nicht mehr leisten kann als in 6 Tagen, sondern dass mir ein Tag des Ruhens wieder die nötige Kraft gibt, in der folgenden Woche, in den folgenden Tagen wieder mit Freude und Kraft loszugehen. Und wie der Sabbat für die Israeliten zu Zeiten von Mose ein Zeichen der Zugehörigkeit Gottes war, so ist es auch ein Zeichen, dass wir Christen sind und zu diesem Gott gehören. Christen sind Menschen, die für einen ganzen Tag in der Woche ihre Arbeit ruhen lassen dürfen. Und wir können uns diesen Luxus nicht nur leisten, weil es Gott uns angeordnet hat, sondern weil wir uns Christen auch nicht über die Arbeit definieren müssen, sondern über das, was wir sind. Söhne und Töchter dieses lebendigen, allmächtigen, himmlischen Vaters, der uns seine Liebe und seine Gnade zuwendet. Und indem wir Sabbat halten, sagen wir auch Ja zu unserer Begrenztheit als Menschen. Wir sind nicht dazu geschaffen, um 7 Tage die Woche zu arbeiten. Auch wenn wir das manchmal gerne wollen, dafür sind wir nicht geschaffen. Wir brauchen Zeiten des Unterbruchs und der Ruhe. Sonst werden wir über kurz oder lang krank und brennen aus. Unterbrechungen, das sind auch Zeichen des Vertrauens. Vertrauen darin, dass nicht alles in meiner Hand steht, dass die Welt auch ohne mein Zutun weiterdrehen wird. Und Vertrauen darin, dass Gott mich in dieser Zeit eben auch versorgen wird. Ja, wie sieht denn solch ein Sabbat heute aus? Was sind die Merkmale? Woran erkennt man ihn? Und worin unterscheidet er sich vom Alltag? Der Honig ist es zumindest bei mir nicht mehr. Aber ich möchte gerne ein paar Tipps geben, wie das aussehen könnte. Vorerst aber etwas, was es eben nicht ist. Es geht auf jeden Fall nicht darum, an diesem Ruhetag, dass wir mit großem Krampf und peinlichster Genauigkeit jegliche Arbeit zu vermeiden suchen. Solchen Leuten hat Jesus Folgendes geantwortet in Markus Kapitel 2, Vers 27. Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Es geht nicht um ein peinlich genaues Einhalten von Vorschriften, was man tun darf und eben nicht tun darf. Der Sabbat ist ein Geschenk und keine Bürde für uns Menschen. Es geht aber erst einmal darum, dass wir aufhören und innehalten. Ich denke, das ist der erste und wichtigste Punkt oder das erste Merkmal von einem Unterbruch, von einem Sabbat. Und ob dies nun der Sonntag ist oder ein anderer Tag in der Woche, das spielt keine Rolle. Bei mir zum Beispiel ist es der Montag, weil ich am Sonntag arbeite. Und es muss auch nicht ein Tag sein. Vielleicht beginnst du deinen Sabbat am Samstagabend und er endet dann wieder am Sonntagabend oder sonst über 2 Tage hinweg. Die Hauptsache ist, dass du aktiv aufhörst. Und vielleicht ist das bereits deine erste oder größte Herausforderung in deiner Situation, in der du gerade bist, einfach mal aufzuhören und die Arbeit sein zu lassen und zu ruhen. Ein zweites wichtiges Merkmal ist Ruhen. Und Ruhen heißt nicht einfach, nichts zu tun. Ruhen heißt, ich tue Dinge, die mich aufbauen und die mir neue Energie geben. Zum Beispiel ein ausgedehnter Mittagsschlaf, etwas zu lesen, ein Spaziergang in der Natur, zu kochen oder was auch immer. Wichtig dabei, was für den einen nach Arbeit aussieht, kann für den anderen Erholung und Ruhe sein. Wenn ich zum Beispiel in meiner kleinen Werkstatt an meinen Fahrrädern herumschraube, dann ist das für mich keine Arbeit. Oder wenn ich Sport oder körperliche Betätigung betreibe, dann ist das in der Regel auch keine Arbeit für mich. Ruhen hat enorm viele Facetten und ist sehr individuell, von Person zu Person unterschiedlich. Aber ein Grundsatz, der uns helfen kann, ist folgender: Nicht müssen, sondern dürfen. Nicht etwas zu müssen, sondern eben etwas zu dürfen, weil ich Freude daran habe, weil ich Lust darauf habe, weil es mir Energie und Kraft gibt und nicht, weil es mir noch zusätzlich emotionale Energie raubt. Ich habe seit einiger Zeit begonnen, mir eine Not-to-do-Liste anzufertigen, also eine Liste von Dingen, die ich eben nicht tun will an diesem Sabbat. Man könnte es auch anders formulieren, oder ich habe das von jemand anderem gelesen, der hat gesagt, es sind Dinge, die ich in der richtigen Reihenfolge verpassen will. Und dazu gehört für mich zum Beispiel keine unbezahlte Arbeit. Jeder von uns hat Arbeit, die er tun muss, für die er aber kein Geld kriegt. Zum Beispiel das Auto in die Garage zu bringen oder die Zeitungen zu bündeln, irgendetwas im Haushalt zu machen, die Steuererklärung auszufüllen, Rechnungen zu bezahlen und so weiter. Unbezahlte Arbeit. Das tue ich nicht an meinem freien Tag. Was ich auch nicht tun will, sind E-Mails zu lesen. Ich will mein Handy so wenig wie möglich brauchen. Ich verzichte auf soziale Medien, weil das für mich meistens mit Arbeit zu tun hat. Ich plane nicht mit meiner Frau die Woche. Und ich beschäftige mich nicht mit dem Bibeltext der nächsten Predigt. Und ich mache auch keinen Wocheneinkauf. Das sind einige Dinge, die bei mir auf meiner Not-to-do-Liste stehen und sie wächst kontinuierlich weiter. Damit dies aber möglich wird, muss ich unter der Woche schauen, damit ich diese Dinge eben irgendwo anders einplanen kann. Denn ich kann ja nicht einfach sagen, ja, ich zahle die Rechnungen nicht mehr oder ich lasse mein Auto in der Garage stehen und so weiter. Ich muss diese Dinge ja tun. Und vielleicht tragst du für dich einmal zusammen, was es für dich heißt, zu ruhen. Welche Dinge geben dir Kraft? Welche Dinge sind für dich nicht ein Muss, sondern ein Dürfen? Und dann im zweiten Schritt kannst du vielleicht mit deiner Frau, mit deinem Partner, mit deiner Familie zusammen überlegen, was euch gemeinsam hilft, an Sonntag oder an eurem freien Tag zu ruhen. Ein drittes Merkmal ist genießen. Einfach mal Zeit zu haben, da zu sitzen auf dem Sofa, seinen Gedanken nachzuhängen, ein Kreuzworträtsel zu lösen, etwas Gutes zu essen, lange zu schlafen, ein Glas Wein trinken, ein schöner Spaziergang, ein Konzert oder ein Besuch im Museum, draußen sein in der Natur, Beziehungen pflegen, ein gutes Gespräch oder sich über die geleistete Arbeit zu freuen oder mit den Kindern irgendwo durchs Laub zu stapfen, wenn die Blätter von den Bäumen fallen. Einfach genießen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten dazu. Und ein viertes und letztes Merkmal: Gott betrachten. Gott sagt, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Am Sabbat machen wir nicht Urlaub von Gott, sondern wir suchen ihn. Das eigentliche Ziel des Ruhetags liegt darin, sich an Gott zu freuen, ihn zu betrachten und zu genießen. Und das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag Bibel lese oder im Gebet vertieft bin. Aber es heißt, ich schärfe meine Sinne und mache mich empfänglich für Gottes Wirken in meinem Leben. Ich halte Ausschau nach Gottes Güte, nach seiner Liebe, nach seiner Gnade, seiner Größe und seiner Schönheit. Und hier überschneiden sich auch diese beiden Merkmale von Gott betrachten und genießen. So kann mir bei einem guten Essen Gottes Vielfalt und Güte bewusst werden. Oder beim Musik hören überkomme ich vielleicht plötzlich ein Gefühl über die Schönheit Gottes oder die Schönheit über das Werk der Musik. Beim Schwitzen im Dampfbad wird mir die Komplexität meines menschlichen Körpers bewusst und ich danke Gott für diese kreative Art, die er hat. Gott zu betrachten kann auch heißen, ich vertiefe mich mal in ein geistlich-theologisches Thema. Ich treffe mich mit anderen Christen oder ich besuche den Gottesdienst, so wie wir es heute alle tun. Vier Merkmale, um Sabbat zu halten. Vier Merkmale, um unseren Alltag zu unterbrechen. Aufhören und innehalten, ruhen, genießen und Gott zu betrachten. Vier Merkmale und eine Einladung an dich, heute einen Schritt in diese Richtung zu machen. Und drei Gründe, weshalb. Weil wir einerseits Gott damit ehren, weil es andererseits eine große Kraft beinhaltet und letztlich auch deshalb, weil Leben nur mit Unterbrechungen gelingen. Ich bete. Ja, du großer, du gnädiger, du liebevoller und heiliger Gott, ich danke dir, dass du uns den Sabbat geschenkt hast. Nicht als eine Bürde, als eine Last, an dem wir möglichst Arbeit vermeiden müssen, sondern an dem wir uns an Dingen erfreuen dürfen, die du geschaffen hast. An Dingen, die wir leisten durften in den vergangenen Tagen. An Dingen, die wir einfach genießen dürfen, weil sie uns gut tun, weil sie etwas von deiner Schönheit, von deiner Größe und deiner Großzügigkeit sichtbar machen. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in unserer Zeit angemessen Sabbat zu halten, Unterbrechungen aktiv zu gestalten. Bitte hilf uns, Schritte zu gehen, wie wir als Einzelperson oder als Gemeinschaft in einer Familie oder in einer Beziehung diese Zeiten der Ruhe, des Unterbruchs auch gestalten können. Danke, dass du eine große Kraft darin gelegt hast und dass du uns daraus beschenken möchtest. Gib uns den Mut, Schritte zu gehen, Dinge loszulassen, die wir möglicherweise verpassen. Aber schenk uns auch den Blick für diese Dinge, die wir dadurch gewinnen. Amen.